Ja, guten Abend. Es ist ganz schön, euch alle hier zu sehen. Letzte Woche, da waren wir im Park. Da habe ich euch alle nur von hinten gesehen, weil ich ziemlich hinten stand. Und es war viel kälter und es wurde dann dunkel. Und jetzt freue ich mich, dass wir heute wieder in der Kirche sind. Aber so wie am Gründonnerstag, ja, es im Park kalt, windig und dunkel war, so passte das auch zu der Situation, wie Jesus im Garten verraten wurde und verhaftet wurde. Jetzt gucken wir schon zurück auf Ostern und deshalb möchte ich euch jetzt heute nochmal begrüßen mit dem österlichen Ruf. Der Herr ist auferstanden! Und nochmal, der Herr ist auferstanden! Halleluja! Ja, wir wollen heute nochmal die Geschichte vom leeren Grab anschauen und ich lese euch den Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 aus der Übersetzung Das Buch. Am ersten Tag der Woche, als es in der Frühe noch dunkel war, lief Maria aus Magdala dorthin zur Grabhöhle. Da entdeckte sie, dass der Verschlussstein vom Grabeingang entfernt worden war. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Schüler von Jesus, dem, den er besonders lieb hatte, und sagte zu ihnen: Jemand hat den Meister aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich springe jetzt zu Vers 10, jetzt ist der Wettlauf der beiden Jünger, die gucken sich alles an und gehen letztendlich wieder. Dann kehrten die beiden Jesus-Schüler wieder an den Ort zurück, wo sie sich aufhielten. Aber Maria blieb bei dem Felsgrab stehen. Sie stand draußen und weinte. Dabei bückte sie sich und schaute in die Grabkammer hinein. In dem Augenblick sah sie zwei Gottesboten in strahlend weißer Kleidung. Sie saßen in der Grabkammer, der eine am Kopfende der Steinbank, der andere am Fußende, dort, wo der Körper von Jesus gelegen hatte. Sie sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Maria antwortete ihnen: Sie haben doch meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dort stehen, aber sie merkte nicht, dass es Jesus war. Aber Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du denn? Wen suchst du? Maria meinte, dass er der Gartenarbeiter war und sagte: Mein Herr, wenn du ihn umgebettet hast, dann sag mir, wo du ihn hingetragen hast. Dann kann ich ihn holen. Doch Jesus sagte nur: Maria. Da drehte sie sich um und sagte: Rabuni. Das ist Hebräisch und bedeutet Lehrer. Da sagte Jesus zu ihr: Berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht hinaufgegangen zu meinem Vater in seine Wirklichkeit. Du aber, geh hin zu meinen Geschwistern und übermittle ihnen diese Botschaft. Ich gehe jetzt hinauf zu meinem Vater, der auch euer Vater ist, zu meinem Gott, der auch euer Gott ist. Da ging Maria, die aus Magdala, los und berichtete den Schülern von Jesus, dass sie ihn, den Herrn, gesehen hatte und dass er ihr diese Botschaft anvertraut hatte. Ja, diese Geschichte berichtet uns von der ersten Begegnung, die zwischen dem auferstandenen Jesus und einer Frau aus der Gruppe seiner Nachfolger stattfindet. Jesus begegnet Maria Magdalena. Sie hat sich wohl gemeinsam mit ein paar anderen Frauen noch vor dem Sonnenaufgang aufgemacht. Sie haben es zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten. Sie wollten endlich das tun, was am Freitag nach der Kreuzigung aus Zeitgründen, knapp vor dem Sabbat, nicht mehr möglich war. Den Leichnam ihres geliebten Herrn, Jesus, zu salben und ihm nochmal die letzte Ehre zu erweisen. Noch einmal Abschied nehmen von dem Freund und Bruder und Herrn. Doch dann der Schock, der Stein ist weggerollt, der Leichnam verschwunden, die Tücher noch da. Die herbeigerufenen Jünger, Petrus und Johannes, die sehen sich alles an und gehen wieder. Maria kann das nicht. Sie bleibt zurück am leeren Grab. Die Trauer überkommt sie erneut. Tränen fließen. Selbst als zwei Engel in weißen Gewändern sie ansprechen, ist sie völlig unbeeindruckt davon. Oft lesen wir ja in biblischen Berichten davon, dass, wenn Engel erscheinen, dass das so richtige helle Aufruhr macht und eine heilige Furcht mit sich bringt. Aber bei Maria war das in diesem Moment nicht so. Sie war in einem Ausnahmezustand. Sie war ganz von der einen Frage gefangen: Wo ist Jesus? Und ihr Herz ist ganz voll von Verlangen und voller Sehnsucht nach Jesus. Und da sind selbst Engel kein Ersatz. Und dann dreht sie sich um und sieht ihn, Jesus. Aber sie erkennt ihn nicht als Jesus. Selbst als er sie anspricht: Frau, warum weinst du denn? Wen suchst du? Da hält sie ihn für den Gärtner. Ihr Herz ist so voller Schmerz und sie sehnt sich so sehr nach Jesus und dennoch kann sie ihn nicht als den lebendigen Herrn wahrnehmen. Etwas in ihr ist zerbrochen. Jesus, der Herr, der sie befreit hatte, war gestorben. Er, der keine Berührungsängste mit ihr gehabt hatte, denn von ihr wird berichtet, dass sie von 7 Geistern besessen gewesen war. Er hatte sie von den dämonischen Mächten befreit und sie konnte endlich frei sein. Er hatte ihr eine neue Identität geschenkt. Und seitdem hatte sie zu seinen treuesten Jüngerinnen gehört. Und dann war das ganz Schreckliche passiert: die Verhaftung und dann die Kreuzigung. Jetzt war er tot. Er, der ihr neues Leben geschenkt hatte. Und ihre Hoffnung ist am Ende. Blind vor Schmerz, ganz in der Trauer gefangen, sieht sie ihn dort stehen. Er spricht sie an, doch sie erkennt ihn nicht. Hat sie ihn überhaupt richtig angeschaut? Hat sich seine körperliche Erscheinung irgendwie verändert? Er muss doch recht normal ausgesehen haben, denn sonst hätte sie ihn nicht für einen Gartenarbeiter gehalten. Ich glaube, ihr Schmerz hindert sie daran zu erkennen. Ihr Schmerz macht sie blind und lähmt sie für die Realität Jesu, der hier vor ihr steht. Sie ist gefangen in den Geschehnissen der letzten Tage und unfähig, die Realität der Gegenwart zu sehen. Was sie sucht, steht direkt vor ihr, aber Maria erkennt ihn eben nicht. Das, was Maria hier gerade durchmacht, fällt in die Kategorie Lebenskrise. Wenn alles in Scherben liegt, wenn man ganz auf das unlösbare Dilemma konzentriert ist: handlungsunfähig, Traurigkeit, Depression, gelähmt sein. Es ist völlig verständlich, dass Maria so fühlt. Was sie erfahren hat, war ganz schrecklich, dramatisch. Es ist ja nicht nur der geliebte Mensch, den sie hier verloren hat. Es ist ja auch ihr Retter, der, der ihr Leben wieder heil gemacht hat. Der, für den sie alles aufgegeben hat. Was sie heute ist, ist sie wegen ihm. In ihn hatte sie alle Hoffnung gesetzt und was er für sie getan hatte, das sollte er auch für alle anderen tun. Er war ja nicht nur ihr Retter, sondern der Messias für ganz Israel sollte er sein. Und nun ist auch diese Hoffnung zerbrochen. Was übrig bleibt, ist tiefe, dunkle Depression, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Sicher kennt das jeder von uns in irgendeiner Form. Manchmal haben wir extreme innere Nöte, kämpfen mit eigenen Dämonen und irgendwann geht nichts mehr und der Schmerz und die Trauer haben einen völlig im Griff. Hast du das auch schon mal erlebt? Ganz im Schmerz, Trauer, in den Umständen gefangen, auf der Suche nach Jesus und du kannst ihn nicht sehen. Vielleicht suchst du ihn, er ist da, aber du erkennst ihn einfach nicht. So wie damals ist Jesus auch heute schon da, in deinen Lebensumständen und in meinen Lebensumständen. Und deshalb meine erste Frage an dich heute Abend: Siehst du Jesus? Maria ist gefangen in ihrer Trauer, aber Jesus ist da. Und wie er sie von den Dämonen befreit hat, so wird er sie auch dieses Mal freimachen. Jesus spricht sie erneut an. Er sagt dieses eine Wort, das alle Mauern ihres Leides durchbricht: Maria. Er ruft sie bei ihrem Namen, Maria. Indem Jesus ihren Namen nennt, wird Maria ganz plötzlich fähig zu sehen und zu erkennen. Plötzlich ist ihr klar, dass hier Jesus vor ihr steht. Sie spürt es sofort. Er meint sie mit ihrem ganzen Wesen, ihrem ganzen Sein. Er meint ihre Vergangenheit, das Gegenwärtige, ja auch ihre Zukunft. Maria weiß, wenn Jesus sie ruft, dann ist sie selbst als Person gemeint. Sie selbst ist geliebt und sie ist angenommen. So ist nur Jesus. Maria hört in dem Zuruf Jesu die Stimme ihres guten Hirten. So wie Jesus es selbst gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Sie erlebt in diesem Moment, wie ihr guter Hirte sie kennt, beim Namen nennt und sich ihr liebevoll zuwendet. Jesus durchbricht ihre einsame Trauer, ihren Schmerz mit nur einem Wort, ihrem Namen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So redet Gott im Buch Jesaja sein Volk an. Und diese Worte klingen hier unterbewusst mit, in diesem Ruf von Jesus. Maria antwortet Jesus, indem sie es einfach laut herausruft: Rabuni, Lehrer. Das plötzliche Erkennen, die unsagbare Freude, die ganze Liebe ihres Herzens bricht hier durch. Er, den meine Seele liebt, er, der mich durch und durch kennt, er ist da und er sieht mich, ganz und gar, so wie ich bin. Mehr braucht es nicht, um Marias Verzweiflung zu überwinden. Es braucht das eine lebendige und lebensspendende Wort des auferstandenen Jesus, welches ihr Herz erreicht und alle Schatten fliehen lässt. Das eine Wort, erfüllt mit der Kraft der Auferstehung. Und so wie Jesus damals Maria gerufen hat, bei ihrem Namen, so ruft er auch dich und mich. So wie er damals mit Macht in das Leben von Menschen gesprochen hat, tut er das auch noch heute. Und wie damals Menschenleben heil und ganz wurden, so kann das heute geschehen, sogar in diesem Gottesdienst oder bei dir zu Hause während der YouTube-Übertragung. Hast du das vielleicht sogar schon erlebt? Hat Jesus dich schon einmal gerufen? Du kannst ihn hören. Du bist mit der Fähigkeit geschaffen worden, seine Stimme zu hören. Das ist in dir als Mensch und Geschöpf angelegt. Das ist quasi Teil deines Designs. Seine Schafe hören die Stimme ihres guten Hirten. Ich erzähle euch jetzt kurz, wie Jesus mich einmal angesprochen hat. Das war vor 11 Jahren und ich war mit einer Studentengruppe unterwegs in Israel. Ich war damals noch recht jung verheiratet und mittendrin ein gemeinsames Lebensfundament mit meinem Mann zu bauen. Und dabei kamen auch viele Dinge von früher hoch, so wie ich zum Beispiel als Kind manches Schwere erlebt hatte. Das kam manchmal hoch und überschattete unsere Beziehung damals. Und ich hatte dann die Hoffnung, dass ich bei dieser Reise etwas Abstand gewinnen würde und vielleicht auch eine neue Perspektive auf meine Situation. Weit weg von zu Hause, weit weg von meinem Mann und auch vor allem von meiner Familie. Wir haben da in Israel eine Wüstentour gemacht und waren zwischendurch auch einige Zeit in Jerusalem. An einem Tag haben wir den Ölberg angeschaut und sind dann den Berg runter am Garten Gethsemane vorbei und mussten im Tal an einer großen Kreuzung anhalten, weil die Ampel rot war. Und auf der anderen Straßenseite ging es den Berg wieder hoch in Richtung Jerusalemer Altstadt. Und als wir da an der Ampel standen und warteten, habe ich auf einmal eine leise Stimme in meinem Herzen gehört. Und diese Stimme sagte: Als ich vor 2000 Jahren hier stand, um nach Jerusalem hochzugehen und gekreuzigt zu werden, da habe ich schon an dich gedacht. Und ich dachte mir, dieses Mädchen braucht einen Erlöser. Wow, ich war damals tief berührt und ich bin es auch immer wieder, wenn ich daran denke. Das war die Stimme von Jesus, die Stimme meines guten Hirten, die Stimme des Gottes, der mich sieht und schon damals gesehen hat. Er ist gekommen, mich zu erlösen. Er ist gekommen, dich zu erlösen, die ganze Welt zu erlösen. Und weil er außerhalb von Raum und Zeit ist, kann er auch das, was für mich als Kind schwer war, sehen und mir Heilung schenken. Jesus kann uns überall ansprechen. Das muss nicht unbedingt an einem besonderen Ort sein. Du musst dafür nicht bis nach Jerusalem reisen, auch wenn das definitiv eine Reise wert ist. Das kann beim Spülen in der Küche sein, beim Autofahren, im Garten, unter der Dusche, beim Spazierengehen. Du kannst seine Stimme hören. Sie ist oft leise, aber das, was sie dir sagt, will dich freisetzen. Es zeigt dir, dass Jesus dich in deiner Situation sieht, dass er gute Gedanken über dich hat, Hoffnung und Zukunft. Er eröffnet dir eine neue Perspektive. Und deshalb meine zweite Frage an dich heute Abend. Hörst du Jesus? Nachdem Maria Jesus erkannt und ihn so freudig begrüßt hat, will sie ihn am liebsten wie sonst auch umarmen, ihm ganz nah sein. Sie will ihm ihre Liebe zeigen, doch er bittet sie, rühre mich nicht an. Und das griechische Wort für Berührung, das hier im ursprünglichen Text steht, das kann man auch mit Festhalten übersetzen. Jesus sagt hier also, halte mich nicht fest, lass mich los. Hier wird deutlich, dass durch Jesu Sterben und Auferstehung etwas Neues passiert ist. Jesu Auferstehung bedeutet nicht, dass er in das vorherige Leben zurückkehrt. Er kehrt nicht zurück in das gewohnte, vertraute Verhältnis zu seinen Freunden und Nachfolgern. Die Verbindung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern wird eine ganz neue werden. Jesus hatte es so selbst angekündigt. Diese neue Beziehung wird viel enger und näher als bisher. Jesus wird in seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern wohnen, in jedem einzelnen Herzen. Durch den Heiligen Geist, den Geist von Jesus, den Tröster. Aber Jesus wird eben kein anfassbar irdisches Gegenüber mehr sein. Er hatte es ihnen so angekündigt. Er hatte gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und deshalb ist es für Maria jetzt nicht Zeit für ein Wiedersehen in vertrauter und glücklicher Zweisamkeit mit Jesus. Es muss viel passieren. Jesus gibt Maria eine Botschaft für die Jünger mit. Du aber, geh hin zu meinen Geschwistern und übermittle ihnen diese Botschaft. Ich gehe jetzt hinauf zu meinem Vater, der auch euer Vater ist, und zu meinem Gott, der auch euer Gott ist. Damit beauftragt Jesus Maria als erste Zeugin und Verkündigerin seiner Auferstehung. Maria folgt dem Auftrag und findet darin jetzt eine ganz neue Art, Jesus ihre Liebe zu zeigen. Jesus hatte es selbst einmal so formuliert: Wer meine Anweisungen erhalten hat und sie in die Tat umsetzt, der zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Und wer mich liebt, der wird die Liebe meines Vaters erfahren. Und ich werde diesen Menschen meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selbst zu erkennen geben. Und an anderer Stelle sagte er, wenn ihr meine Anweisung beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe verwurzelt. Genau so habe ich die Anweisung meines Vaters genau befolgt und bleibe in seiner Liebe. Indem Maria Jesu Anweisung folgt und den Jüngern die Botschaft der Auferstehung bringt, antwortet sie mit echter Liebe. Wahrscheinlich wäre sie herzlich gerne noch bei Jesus geblieben, ganz in seiner unmittelbaren Nähe. Doch Jesus hat sie durch diese neue Berufung auch in ein neues Leben gestellt, in ein Leben, das der neuen Situation nach Kreuz und Auferstehung entspricht. Die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus hat Maria verändert und sie auch befähigt, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Jesus hat damals Maria ganz spezifisch beauftragt. Sie soll Zeugin und Verkündigerin seiner Auferstehung sein. Später dann hat er seine Nachfolger ganz allgemein beauftragt, nämlich in alle Welt zu gehen und alle Völker zu seinen Schülern zu machen. Er sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde übergeben worden. So geht los und macht alle Völker zu meinen Schülern. Taucht sie im Wasser unter, hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gottesgeistes. Tragt ihnen auf, alles zu beachten, was ich euch als Auftrag anvertraut habe. Und wirklich, ich bin mit euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Dieser Auftrag gilt allen Nachfolgern von Jesus, in allen Generationen, seit seiner Himmelfahrt und dem ersten Pfingstfest. Darüber hinaus ruft Jesus aber auch heute noch Menschen, und zwar manchmal ganz konkret in bestimmte Aufgaben, so wie damals Maria. Wie ist das bei dir? Hast du den Auftrag, den er für dich ganz persönlich hat, schon gehört oder vielleicht schon angenommen? Deshalb meine dritte und letzte Frage an dich heute Abend. Folgst du Jesus? Nicht nur in der Geschichte von Maria Magdalena, auch in anderen biblisch bezeugten Begegnungen der Jünger mit dem auferstandenen Jesus, da sehen wir, dass die Menschen durch diese Begegnung verändert werden. Aus eben noch ganz verängstigten Jüngern die Jesus in seinem tiefsten Leiden bis zum Kreuzestod verlassen und sogar verleugnet hatten, werden nach der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus auf einmal ganz mutige Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes seine Werke tun und in alle Welt ziehen. Ja, es werden Menschen, die die gute Nachricht von Gottes Herrschaft verkünden und seine Liebe gegenüber allen Menschen bezeugen. Manchmal kostet es sie viel, bis hin zum eigenen Leben. Das ist die Kraft seines Kreuzes und seiner Auferstehung, die in seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern wirksam ist. Ich persönlich habe mich vor vielen Jahren entschieden, Jesus zu folgen, und seitdem ist viel passiert. Als ich zu Beginn meines Studiums vor 20 Jahren das erste Mal durch diese Tür kam, da hätte ich mir im Leben niemals träumen lassen, dass ich eines Tages hier vorne stehen würde, um das Wort Gottes mit euch zu teilen. Aber es ist, wie gesagt, viel passiert, und ich habe in meinem Leben immer wieder neu die Kraft des Kreuzes und die Kraft der Auferstehung erlebt. Es hat mein Leben verändert, und ich kann bezeugen, dass es stimmt, was Jesus gesagt hat. Wer meine Anweisungen erhalten hat und sie in die Tat umsetzt, der zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Und wer mich liebt, der wird die Liebe meines Vaters erfahren. Und ich werde diesem Menschen meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selbst zu erkennen geben. Deshalb frage ich dich ganz zum Schluss noch einmal: Siehst du Jesus? Hörst du Jesus? Und folgst du Jesus? Hier und heute Abend ist deine Gelegenheit, diese Fragen für dich persönlich zu beantworten. Und wenn du dabei in deinem Herzen ein Gefühl der Unruhe hast, vielleicht auch eine Sehnsucht, vielleicht wünschst du dir so sehr, endlich die Stimme von Jesus zu hören, der dich bei deinem Namen ruft, dann zögere nicht. Komm einfach gleich zu einem der Gebetsmitarbeiter. Hinten warten wir auf dich am Taufstein. Und ja, nimm es in Anspruch, dass Menschen für dich beten. Amen.